Super, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Heute beleuchten wir die Psyche. Ich habe euch heute Franzi Streit eingeladen. Sie ist Sozialpädagogin, sie hat Sozialpädagogik studiert und ist zudem Heilpraktikerin für Psychotherapie und ganzheitliche integrative Gesprächstherapeutin. Heute bietet Franzi in eigener Praxis Psychotherapie und Coaching an. Zuerst ist immer der Gedanke, bevor sich etwas materialisiert. So ist das auch mit jeder Krankheit. Ob uns das bewusst ist oder nicht, jede Krankheit beginnt mit den Gedanken. Das ist meine feste Überzeugung und auch meine Erfahrung in meinem Leben und in dem meiner Familie. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute Franzi Streit bei uns haben. Heißt sie alle mit mir herzlich willkommen.
Hallo
Liebe.
liebe Jutta, hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr da seid und schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, liebe Franzi, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir die Psyche mit all seinen Auswirkungen und seiner Wichtigkeit mal beleuchten können. Franzi, vielleicht kannst du uns mal zum Einstieg einen Überblick darüber geben, was ist denn der Unterschied zwischen Psychologen, Psychiater, Heilpraktiker für Psychotherapie, psychologischer Psychotherapeut und Coach? Und wer wird von der Krankenkasse bezahlt und wer nicht?
Genau, also diese ganzen Psy-Berufe sind irgendwie total unübersichtlich und viele Leute wissen nicht, wer so was ist, wer was macht und was sie überhaupt für eine Ausbildung haben und zu wem man dann gehen sollte. Deswegen, ja, verschaffe ich da sehr, sehr gerne einen Überblick. Ich würde mal mit dem Psychologen anfangen. Ich stelle die dann virtuell mal einmal um mich rum, ja. Und nur, dass ihr wisst, ich fange mal hier an, ja. Hier steht der Psychologe sozusagen. Und ein Psychologe ist einfach ein Mensch, der Psychologie studiert hat. Und das ist, ja, umgangssprachlich heißt das ganz oft, ich gehe zum Psychologen. Dabei meint man eigentlich was anderes. Was wird sich dann noch rausstellen? Aber der Psychologe ist nur jemand, der Psychologie studiert hat. Und da gibt es unglaublich viele Fachrichtungen. Es gibt Werbepsychologie, es gibt Verkehrspsychologie, es gibt was weiß ich, alles Mögliche. Und in dem Grundpsychologiestudium lernt man sehr viel, wie man Statistiken erhebt, wie man die auch wieder auswertet und so weiter, solche Sachen. Und eben das zu dem speziellen Bereich. Das Einzige, was sich wirklich um psychische Krankheiten handelt, ist die klinische Psychologie. Aber Psychologie an sich kann alles sein. Und seien wir mal ehrlich, würdest du dir von einem Verkehrspsychologen erklären lassen, was du jetzt eigentlich für psychische Probleme hast und deine Depressionen da zu bewältigen? Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen, der Begriff Psychologe heißt einfach, du hast Psychologie studiert. Dann setzen wir gleich mal da oben hin den Psychiater. Der Psychiater hat im Gegensatz dazu Medizin studiert und hat dann eine Weiterbildung gemacht zum Facharzt für Psychiatrie oder für Neurologie. Und das sind an sich Ärzte und die haben eben, also meistens therapieren die nicht, sondern geben Medikamente. Das heißt, da bekommt man dann verschiedenste Medikamente, Psychopharmaka und bekommt meistens auch eine Diagnose natürlich davor. Nur wenn die noch eine Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten haben, dann dürfen sie wirklich auch therapieren. Und jetzt kommen wir zu dem unglaublich schwierigen Begriff. Psychologischer Psychotherapeut. Das ist eigentlich der Therapeut. Ja, also Psychologen müssen erst Bachelor Psychologie studieren, dann Master Klinische Psychologie und dann noch die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten machen. Und erst dann dürfen sie wirklich therapieren. Auch der Psychiater, der ja Medizin studiert hat, darf erst Psychotherapie anbieten, wenn er den psychologischen Psychotherapeuten gemacht hat. Sag das mal dreimal hintereinander, wird lustig. Genau, und dann
Super.
gibt es dazu noch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Der hat, also in meinem Falle, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht. Manche Ausbildungen sind länger, manche kürzer. Das kommt auf das Institut an. Und da macht man eben dann eine Prüfung und hat eine schriftliche, eine mündliche Prüfung, ist dann staatlich geprüft sozusagen. Und dann gibt es noch die Coaches. Coaches haben an sich, ist es ein ungeschützter Begriff. Das heißt, es gibt Coaches, die haben durchaus eine Ausbildung genossen, aber es gibt auch Coaches, die nennen sich einfach so und haben gar nichts an Ausbildung oder Hintergrundwissen. Nun ist es bei allen diesen Sachen so, dass es da gute und schlechte gibt. Es kann einen super guten Coach geben, der meinetwegen relativ wenig Ausbildung im Vergleich dazu hat, aber einfach super empathisch und toll mit den Klienten umgeht. Es kann einen super toll ausgebildeten Psychiater oder psychischen Psychotherapeuten, Herrgott, geben und dennoch ist er irgendwie nicht empathisch und es passt einfach nicht. Und jetzt zu dem Punkt, wer wird von der Krankenkasse bezahlt? Von der Krankenkasse bezahlt werden die psychologischen Psychotherapeuten und auch eigentlich nur die und ansonsten noch die Psychiater, weil die ja dann, aber zu denen geht man meistens nur, wenn man wirklich die Medikamente bekommt oder wenn sie wieder psychologischer Psychotherapeut sind. Das Problem ist da allerdings oft, dass da die ja einfach Wartezeiten relativ lang sind, weil die einfach alle sehr ausgebucht sind. Das ist ähnlich wie beim Arzt. Da gibt es gewisse Plätze in einer gewissen region und wenn die besetzt sind, dann geht da einfach nicht mehr. Und deswegen gibt es da so viele andere. Die anderen muss man alle selber bezahlen. Also es gibt auch durchaus Psychologen, die dann in eigener Praxis arbeiten. Auch die muss man aber selbst bezahlen. Und dann gibt es die Heilpraktiker für Psychotherapie und die Coaches und die muss man auch selber bezahlen. Es gibt bei Heilpraktikern für Psychotherapie einen Zuschuss. Wenn man bei der Krankenkasse eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker hat, können bis zu 80% bezuschusst werden. Es kommt aber auf die Versicherung an und auf das, was du abgeschlossen hast. Und bei den genau, Psychologen, die dann psychologische Psychotherapeuten sind, aber keinen Krankenkassensitz haben, das heißt, die haben diese Ausbildung, haben aber keinen Krankenkassensitz und damit können sie nicht über die Krankenkasse abrechnen. Da gibt es noch die absolute Ausnahme, wenn man so jemanden findet, der privat arbeitet, aber diese Ausbildung hat, dann kann man mit der Krankenkasse verhandeln und sagen, hey, ich habe schon so und so viele angerufen, die Krankenkassensitz haben und ich habe keinen Platz bekommen. Aber ich habe hier einen, der privat gezahlt werden muss, aber diese Ausbildung hat, dann kann man, wenn man verhandelt, das auch bezahlt bekommen. Genau, so viel zum Psych-Überblick.
Super. Ja, eigentlich fragt man sich ja dann, warum werden die nicht zugelassen, ne? Also es ist ja, dass da ewige Wartelisten sind. Das kennen wir auch langsam jetzt so bei Ärzten. Das ist ja irgendwo auch kein Zustand. Nein. Deswegen wollen wir ja versuchen, mal auch Wissen zu vermitteln, dass vielleicht viele Menschen sich so weit wie möglich schon mal jetzt selber helfen können. Ich meine, was die Psyche angeht, denke ich, das muss immer irgendwie besprochen werden. Aber ja, genau.
Also weil es da eben so wenig Bezahlte gibt, deswegen gibt es ja diese ganzen Zusatzangebote. Deswegen gibt es ja überhaupt Heilpraktiker für Psychotherapie. Diese Ausbildung hat sich aus dieser Not heraus entwickelt. Und auch viele Coaches spielen ja genau darauf an. Und es kann auch durchaus helfen, das Ganze als Überbrückung oder als Ersatz ein Stück weit zu nehmen. Es muss einem halt bewusst sein, dass man das dann selber bezahlen muss. Aber meiner Meinung nach darf es einem das manchmal auch einfach wert sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also nach meiner Erfahrung ist es auch gut investiertes Geld, weil das gibt mir wieder Orientierung und gibt mir eine Leitlinie. Und ja, wenn ich sonst da im luftleeren Raum rumschwebe, sage ich mal so, das ist mit Sicherheit nicht gut. Ja, Franzi, woran erkenne ich, wie sich meine Darmprobleme auf die psychische Gesundheit auswirken?
Oft ist es ja so, dass man bei Darmproblemen erstmal die körperlichen Symptome hat. Ja, irgendwie, wenn man in die Schüssel guckt, schaut das jetzt nicht so toll aus oder tut weh, wenn man am Klo sitzt oder man hat Bauchschmerzen nach dem Essen, was auch immer. Und die psychischen Symptome schleichen sich dann nach und nach einfach dort ein. Ja, genau. Das kann sowas sein wie Angst, das Falsche zu essen. Ich habe jetzt Angst, wenn ich das jetzt esse, dass ich dann immer aufs Klo kann oder ständig am Klo hocke oder wie auch immer, da so die Angst zu entwickeln und dann immer weniger Lebensmittel wirklich zu sich zu nehmen und sich immer mehr einzuschränken. Oder was auch sein kann, ist zum Beispiel die Angst, dann in die Öffentlichkeit rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, draußen zu sein, weil man oft Blähungen hat und einfach Angst hat, vor anderen zu pupsen. Und oder dass peinliche Situationen entstehen. Ja, das sind oft Dinge, die dann daraus entstehen. Oder dass man sich selber etwas eine Runde stresst und dann halt wirklich sagt, oh Gott, eigentlich müsste ich aufs Klo, aber ich will nicht. Ich merke, aber ich will nicht. Ich habe Angst, ich habe Angst. Also ganz oft ist es mit Angst verbunden und mit Stress. Und so können unsere Darmprobleme Probleme unsere Psyche beeinflussen. Und natürlich gibt es auch Darmprobleme, also unser Mikrobiom und unser Vagusnerv sind ja mit unserem Hirn verbunden.
Ja.
Und der Vagusnerv, das ist das Interessante, der 90% der Informationen gehen vom Darm in Hirn, nicht vom Hirn in Darm. Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, der Darm kontrolliert auch sehr viel unserer Psyche. Und wenn es unserem Darm nicht gut geht, unserem Mikrobiom, wir einen löchrigen Darm haben, wir sonst was für Probleme haben, dann geht es natürlich auch unserer Psyche nicht gut. Und ganz viel hat er auch mit Neurotransmittern und Botenstoffen zu tun. Denn es hat bestimmt jeder schon mal was von Serotonin, Dopamin, GABA vielleicht weniger. Aber genau, das sind so die Botenstoffe in unserem Hirn. Die Neurotransmitter, die wir aufnehmen und die dafür sorgen, dass wir überhaupt Glückshormone empfinden können. GABA ist dafür da, eher so der Ruhepol zu sein und Serotonin und Dopamin eher so die Glücksgefühle. Wenn jetzt aber im Darm irgendwas nicht stimmt, sei es das Mikrobiom, sei es irgendwas anderes, dann passiert es oft, dass gar nicht mehr genug Serotonin, Dopamin oder GABA gebildet werden kann, um dass der Vagusnerv das nach oben zum Hirn schickt. Und wenn das passiert, dann kann es natürlich sein, dass aufgrund dieser ganzen Darmproblematik sich psychische Probleme äußern. Und zwar auch in Richtung zum Beispiel einer Depression. Denn wenn wir zu wenig Serotonin und Dopamin in unserem Hirn haben, können wir gar nicht glücklich sein und werden mehr oder minder automatisch irgendwann depressiv. Und da aber dagegen anzusetzen, ist auf jeden Fall was Wichtiges, erstmal den Darm zu reparieren und dann zu schauen, was können wir in der Psyche machen oder es begleitend zu machen. Ich arbeite in meiner Praxis auch zusammen mit einer Ernährungsberaterin, damit wir diese Verknüpfung herstellen können, damit
Super.
sie erstmal den Darm, das Mikrobiom und die Sachen reparieren kann und ich dann die Folgeschäden, die sich entwickelt haben, wieder irgendwie eingrooven kann, damit diese Angst vorm Klo, auch wenn das jetzt alles repariert ist und eigentlich wäre es okay, aber die Angst ist ja immer noch da. Die hatte ich jetzt die letzten 10 Jahre und die habe ich jetzt immer noch. Die geht jetzt nicht weg, nur weil ich weiß, mein Darm ist jetzt wieder in Ordnung. Und daran anzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt die Angst wegkriegen? Das ist dann mein Ansatzpunkt.
Also ich glaube auch dieses parallele Arbeiten, ne, dass du mit ihr da zusammenarbeitest, ist natürlich super, weil auf der einen Seite den Körper, aber die Psyche halt auch gleich mitnehmen, ne? Wenn du irgendwas dann davon vernachlässigst. Also das war jetzt auch die Erfahrung, ja, die ich auch so mit unserem Sohn gemacht habe, wie der damals an Krebs erkrankt war, dass die psychische Aufarbeitung immer, also es hat ja immer einen Grund, wieso was passiert, wieso so eine Krankheit dann eben ausgebrochen ist. Und wenn ich nicht daran auch arbeite, dass meine Einstellung oder mein Mindset zu ändern oder zu verstehen, was da eigentlich los ist, ja, dann schlägt der Körper ja meist weiter Alarm. Ja, das Thema Ängste ist natürlich immer ganz wichtig. Vor allen Dingen, wie kann ich denn diese Ängste wieder loswerden, wenn jetzt mein Darm wieder in Ordnung ist?
Ängste bilden sich, da will ich erstmal erklären, wie das überhaupt entsteht im Hirn, ja. Ängste bilden sich aufgrund von Erfahrung. Wenn ich jetzt also meinetwegen 5 Jahre lang Probleme mit meinem Darm hatte, nicht so ganz gewusst habe, wie ich da rauskomme und dann habe ich irgendwen gefunden, der mir hilft, wer auch immer das sein mag, habe ich trotzdem 5 Jahre lang immer erlebt, oh Gott, wenn ich aufs Klo muss, dann tut's weh. Dann tut's einfach nur weh. Und deswegen habe ich Angst davor. Oder Angst, was Falsches zu essen, weil ich weiß, wenn ich das esse, dann tut's weh. Aber es schmeckt doch eigentlich so gut. Ja, und diese Angst, dieses Erlebte ist im Hirn abgespeichert. Und es gibt so eine Art Angstkurve, ja, die verläuft, wenn ich das jetzt mal so hierher zeichnen darf. Wir merken, ich male gerne. Also unsere Angstkurve verläuft ganz, ganz steil nach oben und dann irgendwann lässt sie ab. Und wenn wir aber das Ding vermeiden, also zum Beispiel jemand hat total Angst vor Spinnen und vermeidet deswegen, die irgendwie zu sehen, und wenn er sie doch sieht, dann schreit er und rennt aus dem Raum. Dann kommt die Angst, es geht aber gar nicht über den Punkt drüber, sondern es wird gleich vermieden. Und damit kann man nicht die Erfahrung machen, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und darum geht es bei der Angst. Man muss der Angst wieder neue Erfahrungen bieten und ihr die Möglichkeit bieten zu lernen, dass das zwar jahrelang blöd war, aber jetzt ist es anders und jetzt wird es besser. Und damit muss man über meine tolle Kurve hier drüber kommen. Das heißt, man muss sich wirklich trauen und muss sagen, okay, es wird jetzt besser, es wird diesmal besser. Die Angst steigt und steigt und steigt. Man merkt das. Und die steigt kurz dann noch höher an, als sie vorher war. Aber dann fällt sie ab, weil du dann wirklich merkst, oh, jetzt ging es ja einmal leicht. Jetzt tat es ja mal nicht weh. Wow. Und dann wird deine Angst beim nächsten Mal nicht bis hier hochsteigen, sondern nur bis hier und nur bis hier und nur bis hier. Also diese Angstkurve wird immer kleiner, weil du deinem
Ja.
Hirn sozusagen beibringst, ich muss keine Angst mehr davor haben. Es ist nicht gefährlich für mich. Es ist jetzt eher, ich darf lernen, dass es wieder in Ordnung ist, so wie es ist. Und da dann auch die positiven Erfolge ein Stück weit feiern. Und wenn du am Klo sitzt und dich freust, ist das auch toll. Also das kann man durchaus auch machen. Und ansonsten kann man wirklich, wenn da jetzt Angstzustände hochkommen, zum Beispiel, wenn man Angst hat, sich wieder mit Freunden zu treffen. Und da kommen doch die Blähungen oder sonst irgendwas. Dann ist es meistens die Angst vor der Angst. Also man hat
Ja.
Angst davor, dass das kommen könnte.
Ja, gar nicht
Und
vor dem Eigentlichen, ne?
genau, die Angst vor dem Eigentlichen, Angst vor der Angst nennt man das. Und um da rauszukommen, letztendlich ist deine Angst immer eine entweder in der Vergangenheit liegende Erfahrung, wo dich deine Angst erinnern will, oho, das ist aber nicht toll, mach das lieber nicht, oder ein in der Zukunft liegendes Ereignis, wo deine Angst sagt, das lassen wir lieber sein. Also Angst ist nie im Hier und Jetzt, Angst ist immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und deswegen ist das Wichtige, damit können wir gegen Angst ankämpfen, wenn wir uns aufs Hier und Jetzt fokussieren. Und dazu gibt es ganz praktische Übungen, die helfen bei Panikattacken, die helfen bei jeder Art von Ängste. Und ich empfehle sie wirklich fast jedem meiner Klienten, der damit Probleme hat. Und es ist egal, ob du Angst davor hast, rauszugehen und irgendwie Blähungen zu haben und dir das peinlich sein könnte, oder ob du Angst davor hast, was weiß ich. Es ist völlig egal, welche Angst das ist. Und zwar gibt es einmal die Übung, dass du sagst, 5 plus 2 ist gleich 7. Also, du atmest ein bis 5, hältst den Atem an, zählst bis 2 und atmest wieder aus und zählst bis 7. Dann kannst du das auch kombinieren mit einer Nasenatmung. Das bedeutet, du atmest durch die Nase ein und atmest dann durch den so halb gepressten Mund wieder aus. Das heißt so, Nase ein, dann nochmal tiefer und dann. Also so halb rausgepresster Mund. Und diese zwei Atemtechniken bringen dich wieder runter, die bringen dich ins Hier und Jetzt. Denn wenn wir Angst haben, spüren wir, oh Gott, die Hände werden schwitzig, mein Herzschlag steigt, mein Kopf wird rot. Oh. Und je mehr wir uns aber auf diese Symptome konzentrieren, umso tiefer fallen wir in die Angst rein. Und um da wieder rauszukommen, hilft es, sich aufs Hier und Jetzt zu fokussieren und seinen Fokus nicht auf diese Angstsymptome zu legen. Das kann man mit diesen zwei Atemtechniken tun oder mit auch wieder, fängt auch mit 5 an, mit der 5-4-3-2-1-Methode. Und zwar fokussiert man sich dann auf die Sinne, auf die Körperempfindungen, die jetzt gerade da sind. Und zwar 5. 5 Dinge, die ich sehen kann. Und dann nicht nur, da ist ein Schrank, da ist ein Mikrofon, sondern der Schrank ist braun mit weißen Türen und silbernen Griffen. Das Mikrofon hatte. Also je detaillierter man das beschreibt, umso detaillierter ist man dann bei dem Schrank, bei dem Mikrofon, beim Jetzt und nicht mehr in der Angst. Also 5 Dinge, die ich sehen kann. Dann kommen 4 Dinge, die ich anfassen kann. Meine Haare, meine Klamotten, irgendwas ist immer da, was man anfassen kann, ja, wenn man sich selber an 5 Stellen anfasst. So, dann kommen 3 Sachen, die ich hören kann. Mein Hund, der gerade schnarcht, das Mikrofon, das manchmal knackt, die Jutta, sonst irgendwas. Und dann kommen, ich war bei 3, genau, dann kommen 2 Sachen, die man riechen kann. Und zum Schluss kommt noch eine Sache, die man schmecken kann. Und wenn es der eigene Speichel ist. Und wenn man diese Übung einmal durchgemacht hat, dann ist man wieder im Hier und Jetzt und erstmal fokussiert. Man kann das auch kombinieren, ja. Einmal atmen wir, einmal machen wir die Fokussierungsübung und dann atmen wir nochmal. Und dann wirst du merken, deine Angst, egal vor was, ist nicht mehr so groß, sondern vielleicht nur noch so groß.
Super, das ist auch toll. Weil ich denke, gerade in heutiger Zeit ist das was ganz Wichtiges, hier auch nochmal über Ängste zu sprechen oder Hilfe zu geben. Wie komme ich da raus? Also es wird ja auch so im Außen ganz viel Angst geschürt. Und ich glaube, es geht wirklich immer darum, auch wieder in der eigenen Mitte zu bleiben und zu gucken, ja, und sich da immer nicht von mitreißen zu lassen. Aber das sagt sich natürlich immer ganz leicht, wenn man die Ängste hat, ne? Wie komme ich da raus? Ja, im Jetztsein, tief atmen, super.
Und an
Also,
sich ist es eine Übungssache. Je öfter man
ja.
das übt, umso leichter fällt es einem und umso schneller kommt man auch da wieder raus.
Ja, weil dann wird es auch zur Gewohnheit, ne? Oder dann merke ich, oh, halt, stopp, da kommt was. Ne? Gleich atmen oder genau, sich mal umgucken und so weiter.
Genau, und
Super.
dann merkt man es immer schneller. Ja, schon
Ja.
bevor die Angst so arg hochgestiegen ist. Am Anfang steigt
Ja.
die Angst vielleicht sehr arg hoch, bis man dann merkt, ah, da gab es ja diese Übung.
Ja, war
Und
doch mal.
irgendwann wird es immer weniger.
Ja, super, toll. Wie kann sich die Darmproblematik auf meine Beziehung auswirken und wie kann ich, nachdem mein Darm geheilt wurde, wieder eine erfüllte Beziehung oder Sexualität leben?
Genau, also so eine Darmproblematik geht natürlich immer damit ein, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Lust auf Sex hat, dass man das vielleicht gar nicht mehr möchte, dass man vielleicht auch an intimen Stellen nicht berührt werden will oder sich selber irgendwie eklig fühlt. Das kann ja alles auch daraus entstehen. Oder dass der Partner vielleicht Angst hat, einem irgendwie weh zu tun oder dass es einem unangenehm ist oder keine Ahnung, ja. Und all diese Sachen können dazu führen, dass natürlich die Beziehung oder das Sexleben dann leiden und dass man da immer mehr voneinander ein bisschen ja, Abstand nimmt und immer vorsichtiger miteinander im Umgang wird. Und ja, wie kann man es schaffen? Also der erste Punkt wäre für mich natürlich, die ganze Darmproblematik sollte auf dem Weg der Heilung sein oder schon geheilt sein. Und dann kannst du auch wieder anders an das Ganze rangehen, ja? Dann kannst du dich selber mal fragen, vielleicht hast du dich ja auch entwickelt, vielleicht hast du dich verändert. Was möchtest du denn eigentlich? Was ist dir wichtig in der Beziehung? Was möchtest du in der Sexualität? Worauf würdest du dich freuen? Was fehlt dir vielleicht? Und genau diese Fragen kannst du deinem Partner stellen. In einer ruhigen Minute, in einem liebevollen Gespräch, mit einem gemeinsamen Essen, keine Ahnung. Was fehlt dir? Was wünschst du dir? Welche Bedürfnisse hast du? Was würdest du gern mal wieder mit mir zusammen machen? Und das muss nicht unbedingt was Sexuelles sein. Das kann auch sein, ich würde gern mal wieder mit dir wandern gehen oder sonst irgendwas, weil das ging immer nicht, weil du Angst hattest, wo ist die nächste Toilette?
Ja. Ja,
Genau.
schön.
Und solche Sachen dann halt wirklich sich wieder darauf zu konzentrieren, erstmal für sich selber, was will ich? Und was fehlt mir? Was sind meine Bedürfnisse? Und das dann auch mit dem Partner zu kommunizieren, aber nicht aller, ich will und ich hätte und wenn du nicht machst, sondern zu fragen, was möchtest du? Was wünschst du dir? Ah, wie schön, ich würde mir das und das wünschen. Vielleicht finden wir ja einen Konsens. Also wirklich liebevoll und miteinander, denn selbst wenn ihr euch ein bisschen entfremdet habt, ihr seid eigentlich mal zusammengekommen, weil ihr ineinander verliebt wart. Und sich selber daran wieder zu erinnern, hey, wie war das denn am Anfang? Was haben wir denn da Schönes gemacht? Sie waren unser erstes Date. Das ist immer sehr, sehr schön, um dann da wieder zurück in die positiven Gefühle der Beziehung zu kommen und darauf aufbauen zu können und zu fragen, ja, und wie können wir das jetzt nochmal machen? Wie können wir da nochmal ansitzen? Wie können wir da wieder hinkommen? Und es ist möglich, egal wie alt man ist und egal wie lange man schon zusammen ist.
Ja, da hast du recht. Ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, gerade auch dieses Bemühen und dieses Bestreben. Also, ja, einen Tisch auseinandersägen, das geht immer, aber damit sind die Probleme ja auch nicht gelöst, weil hier meinen Rucksack, den habe ich ja auf, den nehme ich auch in eine nächste Beziehung oder sowas mit, dann kann ich doch auch in der Beziehung, in der ich gerade bin, daran arbeiten oder versuchen, das ja auf eine Ebene zu bekommen, dass sowohl mein Partner als auch ich mich wohlfühle. Ja, das ist gut. Also da denke ich, macht die Psychotherapie wirklich richtig, richtig Sinn, vor allen Dingen bevor man jetzt, erst recht, wenn noch Kinder oder so da sein sollten, man da auseinandergeht und da einfach auch noch ein paar, ja, kleinere Seelen vielleicht sind, die dann da auch mit drunter leiden, jeder auf seine Art, dann wieder anders. Das stimmt. Super. Franzi, kann ein Leaky Gut eine Depression auslösen?
Ja, also eine Depression ist immer multifaktoriell, also es gibt immer mehrere Faktoren, die eine Depression auslösen. Meinetwegen die ganze Umgebung, also halt die Arbeitsumgebung oder die familiäre Situation, dann wie man sich an sich fühlt, ob man sich viel mit anderen vergleicht, wie hoch der Selbstwert ist. Also es gibt immer sehr viele Faktoren, die eine Depression auslösen können, aber ein Leaky Gut, also ein löchriger Darm, kann definitiv ein Auslöser für eine Depression sein, weil durch diesen löchrigen Darm, wie schon vorhin besprochen, ist es so, dass ganz viele von diesen Nährstoffen und Botenstoffen einfach verloren gehen und dadurch kann der Vagusnerv nicht genug Serotonin, Dopamin im Gehirn produzieren, also hochschicken und dann im Gehirn produzieren, sodass dann dadurch eine Depression entstehen kann.
Ja, da hast du recht. Was sind denn die häufigsten psychischen Probleme, mit denen Menschen zu dir kommen?
Das ist eine sehr lustige Frage, weil ich bin ja ganzheitlich integrative Gesprächstherapeutin. Und Das lebe ich auch. Also ich merke ganz oft in meiner Therapie, dass wenn jemand mit Depressionen kommt, er meistens nicht nur Depressionen hat, sondern auch eine Angststörung mit reinspielt, Selbstwertproblematiken mit reinspielen. Ganz viel hat auch mit Glaubenssätzen, Überzeugungen immer wieder zu tun. Viele Menschen wissen ganz oft, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Das ist auch so ein Thema, was oft mit reinspielt. Das heißt, ja, es überwiegend, sage ich mal, kommen Menschen grundsätzlich mit Lebenskrisen zu mir, also mit großen Veränderungen, die einfach ja eine Lebenskrise reingeraten haben, egal, in eine Lebenskrise reingeraten sind, so. Genau, dann Depressionen ist auch so was Häufiges, Angststörungen und ja, auch Trennungen. Und manche Menschen sogar mit dem Thema, dass sie sagen, ich habe mich getrennt und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Also ich habe das Gefühl, die andere Person ist noch so in mir drin vorhanden, dass ich gar nicht mehr weiß, was bin denn jetzt ich und was gehört denn jetzt zu dem. Also da auch wieder Selbstfindung ist auch wieder ein Thema. Und ich merke, dass sehr viele psychische Krankheiten ineinander übergehen und miteinander zusammengehören. Deswegen auch war mir die ganzheitliche
Richtig,
Ausbildung so wichtig, um das alles miteinander anschauen zu können und um nicht nur zu sagen, ja, mir hat mal jemand ganz toll gesagt, wenn man nur einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel. Und, um genau dem zu entgehen, dass ich nicht nur einen Hammer habe, habe ich versucht, mir einen sehr großen Werkzeugkoffer anzulegen, damit ich auch auf verschiedene Sachen verschieden reagieren kann. Aber das wären so die Hauptproblematiken, mit denen jemand anfangs zu mir kommt.
Ja, ich möchte noch mal auf die Kraft alter Glaubenssätze sprechen kommen. Wie können Menschen erkennen, dass ob ihre gesundheitlichen Herausforderungen auf unbewussten Mustern oder alten Glaubenssätze zurückzuführen sind?
Also oft ist, wir haben alle Glaubenssätze. Das sind einfach Glaubenssätze, ganz einfach. Das sind Überzeugungen, es sind Sätze, die man glaubt. Ja, und da kann es welche geben, die schon die Oma immer gesagt hat, kein Fleiß, kein Preis. Und ja, dann kann es aber auch Sätze geben, die die Eltern immer wieder gesagt haben, die einem eine Erzieherin gesagt hat, die Freunde gesagt haben, die man sich vielleicht aber auch selber sagt. Also Glaubenssätze können ganz unterschiedliche Richtungen haben, wo sie herkommen. Und sie sind aber sehr, sehr stark, weil es sind Überzeugungen. Es sind unsere inneren Überzeugungen, wie die Welt funktioniert. Und darauf fußt dann sozusagen, was wir tun oder was nicht. Und diese Glaubenssätze ist meiner Meinung nach wichtig, öfter in seinem Leben mal zu überprüfen. Sind es eigentlich die, die mich noch weiterbringen? Sind die gut für mich? Oder gehören die in mein Leben? Oder kann ich die vielleicht auch ein paar davon
Voll.
verändern? Ist es überhaupt
Ja.
möglich, sowas zu verändern? Ja, in die Richtung dann zu schauen und wirklich auch zu gucken. Eben auch, also es kann sein, sowohl hinter psychischen Problemen sitzen oft auch Glaubenssätze mit dabei. Ja, sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich habe immer nur Pech, ich kann das alles nicht, ich bin sowieso zu klein, dumm, dick, keine Ahnung. Und das sind oft Glaubenssätze, die dann hinter sowas stecken. Genauso kann es das aber geben bei eben körperlichen Erkrankungen, dass da auch Glaubenssätze mit reinspielen. Die rauszufinden und vor allen Dingen alte Glaubenssätze, die schon ganz lange da sind, rauszufinden, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber eine tolle Übung dafür ist die Selbstbeobachtung. Da kann man sich mal wirklich, also wir haben ja jetzt neuerdings alle Handys, ja, und da hat jede Handy-App irgendeine Notiz-App drauf oder man lädt sie sich halt runter. Dadurch hat man das Ding immer bei sich und dann kann man mal so 3, 4 Tage lang überprüfen, was man eigentlich so erzählt. Also sowohl im Dialog mit anderen Menschen als auch da drin im Dialog mit sich selbst. Und wenn ich mir selbstständig erzähle, ich bin nicht gut genug, das kann ich das sowieso nicht, das wird eh alles nichts. Oder wenn ich allen anderen immer erzähle, ja, also, nee, das und das kann ja nur scheitern. Oder das und das schaffe ich ja sowieso nicht. Oder auch umgedreht, es gibt auch sehr viele positive Glaubenssätze. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kann einfach super schwimmen, ja, dann bin ich davon mega überzeugt. Oder andere Sachen, ich habe wunderschöne Haare, keiner hat so schöne Haare wie ich. Ja, alles sind auch alles Glaubenssätze. Und es ist immer die Frage zu schauen, wie rede ich mit mir selbst und wie rede ich mit anderen und wie spreche ich über mich mit anderen? Wie sehe ich die Welt? Ja, was sind meine Überzeugungen der Welt? Es ist sowieso alles schlecht, es gibt sowieso immer Kriege, die Menschheit lernt nie aus der Geschichte. Ja, wenn das meine Überzeugungen sind, dann fokussiere ich mich auch darauf, dass ich nur das sehen kann. Und jetzt, was hat es mit dem Handy zu tun? Also in dieser Notiz-App kann man sich einfach mal selber über 3, 4 Tage beobachten und immer dann aufschreiben, wenn man merkt, ah, da ist wieder so ein Satz, den habe ich jetzt heute irgendwie schon 5-mal gesagt, den sollte ich jetzt vielleicht mal aufschreiben. Und wenn man sich da selber wirklich beobachtet, ist auch so eine Übungssache, dann kann man da immer mehr dieser Sätze entlarven. Und wenn man die dann entlarvt und dann liest, dann denke ich mir so, ja, das sage ich wirklich echt ganz oft. Wäre mir jetzt so aber nicht bewusst gewesen. Also das ist zum Beispiel eine Methodik. Es gibt natürlich auch noch andere, aber das wäre eine Methode, wie man selber versuchen kann, unbewusste Glaubenssätze hochzuholen. Ja, und dann ist wahrscheinlich die Frage, wie verändert man jetzt die Dinger, ne?
Genau, ganz wichtig.
Also, ich bin kein Fan von Extremen, ja, weil wenn ich wirklich diesen Glaubenssatz habe und den haben ja viele, sagen wir mal, ich bin nicht gut genug oder ich bin hässlich, ja, oder ich bin zu dick oder was weiß ich, egal. So, und wenn du dann ins Gegenteil umgehst und sagst, stell mich jetzt jeden Morgen vor den Spiegel und sag, ich bin super, ich bin wunderschön und ich kann alles. Das kannst du jeden Morgen 20 Mal machen, das kannst du auch dreimal am Tag machen, völlig egal, es wird gar nichts bringen. Weil Glaubenssätze sind Sätze, die du glaubst, es sind deine Überzeugungen. Und wenn du dich vor den Spiegel stellst und dir sagst, ich bin wunderschön, aber innerlich denkst du, dann ist das nicht überzeugt. Dann ist das einfach irgendwas, was du irgendwem glaubhaft erzählen willst, aber du glaubst es nicht einmal selber. Und da muss einfach der Step dazwischen, zwischen den Extremen, der muss kleiner werden. Das heißt, für mich ist es zum Beispiel so, ich arbeite sehr viel damit, dass ich erstmal sage, vielleicht formulieren wir es erstmal neutral. Also von ich bin nicht gut genug hin zu ich bin okay. Das können ganz viele sagen. Das ist so Erfahrung in meiner Praxis, einfach zu sagen, ich bin okay, ich bin in Ordnung. Irgendwie sowas. Ich bin, naja, das geht auch. Alles besser als ich bin nicht gut genug. Und dann kann man das wieder steigern. Ein paar Monate später kann man überprüfen, ist dieser Satz wirklich gut? Ist der dienlich? Hilft er mir weiter? Denn das sind die Fragen, wenn man so einen Glaubenssatz gefunden hat. Und wenn der ist, kein Fleiß, kein Preis, dann ist die Frage, ist dieser Glaubenssatz dienlich für mein Leben? Ja, da werden die meisten drauf kommen, ja, nee, weil das heißt, ich muss extrem viel ackern, um irgendwie dann Geld zu verdienen. Das ist ja doof, ne? Dann ist die zweite Frage, ist das wirklich zu 100% wahr? Und auch da werden viele drauf kommen, nee, weil es gibt ja Künstler, es gibt Musiker, es gibt Leute, die machen relativ wenig, verdienen sehr viel Geld. Es gibt Leute, die haben einfach nur geerbt und arbeiten nie. Ja, also ist dieser Glaubenssatz auch nicht zu 100% wahr. Und damit bricht man diese Schale des Glaubenssatzes langsam auf und kann langsam schauen, okay, und da kommt die nächste Frage. Will ich das in meinem Leben? Will ich das denken? Will ich davon überzeugt sein? Ist es gut für mich? Bringt mich das weiter? Und auch da werden wahrscheinlich einige Neins kommen. Und dann ist die Frage, wenn wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, okay, ist jetzt nicht so wirklich dienlich, ist auch nicht hundertprozentig wahr, bringt mich nicht wirklich weiter, hilft mir nicht an mein Ziel. Wie könnte ich diesen Satz jetzt dann umformulieren, damit er mir ein Stück weit an mein Ziel weiterhilft, damit er mich ein Stück weiterbringt? Und wenn es auch nur ist, statt kein Fleiß, kein Preis, ich verdiene immer genügend Geld. Punkt. Das heißt ja nicht gleich, ich bin Millionär oder ich bin reich, aber ich verdiene genug Geld. Ich kann für mich selbst sorgen. Ja, das sind so Sachen, mit denen man das ersetzen könnte, die man bestimmt auch glauben kann. Und wenn nicht, dann find was anderes, was du glauben kannst. Das ist ganz wichtig, dass die Dinger individuell sind und genau auf dich abgestimmt sind. Und wenn du möchtest, liebe Jutta, ich habe auch ein Workbook zu dem Thema Glaubenssätze, dann kann ich das auch kostenfrei da unten drunter mit verlinken, wenn du magst.
Ja, super. Das ist doch toll. Ja, weil Glaubenssätze finde ich immer, das ist sowas Wichtiges. Also weißt du, gerade so alte Glaubenssätze, ich sage immer so schön, die sind eingraviert, ne? Also da muss man schon ja, lang genug dran arbeiten, um die auch aufzulösen. Oder weiß nicht, so aus meiner Erfahrung sind die manchmal ganz schön oder öfters ganz schön hartnäckig. Ja, das stimmt. Also sehr gerne, finde ich wunderbar. Danke, Franzi. Ja, du arbeitest mit verschiedenen psychotherapeutischen Methoden. Welche Technik empfiehlst du zur Bewältigung von Angst und Stress, so um die Allgemeingesundheit zu unterstützen?
Also zur Bewältigung von Angst und Stress. Also Stress ist oft ein Thema, was mit wenig Ressourcen in dem Moment zu tun hat. Und dann empfehle ich genau das Gegenteil, und zwar Ressourcenübungen. Ja, was habe ich schon geschafft in meinem Leben? Was habe ich vielleicht für ein Netzwerk? Ja, was habe ich für eine Familie? Was habe ich für Freunde? Wo kann ich mir Hilfe holen? Wie kann ich Hilfe annehmen? Ist oft ein Thema bei gestressten Menschen, weil die ganz oft keine Hilfe annehmen können. Und dazu ein toller Satz, der mir mal unglaublich weitergeholfen hat. Und zwar, liebe Jutta, ich frage dich mal, wie ist es denn, wenn du jemandem anderen hilfst? Was hast du dann für ein Gefühl?
Dann fühle ich mich gut.
Genau. Und wenn du anderen nicht erlaubst, dir zu helfen, dann beraubst du ihnen das Gefühl, sich gut zu fühlen.
Ja,
Und
stimmt.
das macht eine ganz andere Perspektive. Das sagt nicht, ich bin schwach und brauche deswegen Hilfe, sondern das sagt, hey, lass uns beide besser fühlen und hilf mir bitte.
Ja,
Und
ja.
damit hast du eine andere Herangehensweise. Also oft dieses Gucken, wo sind Ressourcen, wer in deiner Umgebung kann was. Was hast du auch alles schon geschafft in deinem Leben? Ja, und da gelten auch Sachen, die manche für selbstverständlich halten. Es ist aber nicht selbstverständlich, einen
Ja.
Schulabschluss gemacht zu haben. Es ist
Ja.
nicht selbstverständlich, eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Auto fahren zu können, einen Computer zu haben, etc. Das ist alles nicht selbstverständlich. Es sind schöne Sachen, die wir uns selber in unserem Leben erarbeitet haben. Und da dürfen wir auch einfach mal stehen bleiben und stolz sein auf
Ja.
uns.
Ja, da hast du recht. Man guckt immer, weißt du, man strebt immer nach allem Möglichen, aber mal zu sehen, so was habe ich denn schon erreicht, ja, das bringt immer noch mal ganz viel. Super, schön, dass du das so sagst. Ja.
Und bei Stress hilft auch, die To-Do-Listen nur halb voll zu machen. Streich dir eine To-Do-Liste und dann streich die Hälfte wieder weg. Das ist das, was du wirklich am Tag schaffen kannst. Zum
Ja.
Beispiel.
Ja.
Oder zu sagen, To-Do-For-You-Liste. Also eine Liste mit Sachen, die ich alle nur für mich mache.
Ja, auch gut. Ja, genau.
Und raus in die Natur gehen. Entspannung. Irgendwas. Und das muss nicht unbedingt meditieren sein. Für den einen ist es meditieren, für den nächsten ist es Yoga, für den dritten ist es ein Marathonlaufen. Also irgendwas, was dich innerlich runterbringt, was dich entspannt. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, mit Freundinnen da hocken und 2 Stunden Wein trinken und quatschen. Das kann auch entspannend sein. Für
Ja.
jeden finde das, was dir gut tut, was dich entspannt und schreib dir eine To-Do-For-You-Liste. Also was kann ich für mich tun? Und versuche eher die abzuarbeiten.
Auch ein schöner Hinweis, genau, das ist dann was anderes.
Genau.
Prima.
Aber auf Angst bin ich noch nicht eingegangen. Ich bin jetzt auf Stress eingegangen, aber auf Angst
Ja.
noch nicht. Also bei Angst hilft auch definitiv dieses Rausgehen, den Fokus woanders hinlegen. Also raus aus der Angst meine ich damit, sondern den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen, auf die Ruhe, auf das Atmen. Und es gibt Menschen, die haben keine Zeit am Tag, eine halbe Stunde oder Stunde zu meditieren. Die können das dann anders machen, auch eine coole Übung. Du kannst dir 5-mal am Tag einen kleinen Wecker stellen, im Handy, sonst irgendwo, und 5-mal am Tag einfach nur 1 Minute. Und diese Minute bist jetzt mal nur bei dir. Du atmest, machst die Augen zu, bist diese 1 Minute nur bei dir, spürst deinen Körper, atmest einfach nur, lässt die Gedanken wie Wolken weiterziehen. Und nach der Minute kannst du dann weitermachen. Und du wirst merken, du bist viel entspannter und viel runtergekommener. Und 5-mal 1 Minute am Tag, ich glaube, das schafft jeder.
Ja, das müsste möglich sein. Genau. Vor allen Dingen, wenn man das will, ne? Super, sehr, sehr gute Anregungen, Franzi, danke. Prima. Ja, wir hatten es gerade schon mal, du hast gerade auch schon mal Meditation so eingeworfen, oder auch Achtsamkeit, sind ja auch so Worte, die auch im Moment, sag ich mal, auch ganz modern sind. So, welche Rolle spielen denn Achtsamkeit und Meditation in deiner Arbeit und wie können sie zur Verbesserung der Gesundheit beitragen?
Also diese Übung mit dem 5-mal 1 Minute war ja jetzt streng genommen auch eine Achtsamkeitsübung.
Ja.
Auch die Atemübung nach Jakobsen mit dem 5+2=7, die ich vorhin vorgestellt habe, oder die mit der Nasenatmung, das ist streng genommen auch eine Achtsamkeitsübung. Bei Achtsamkeit geht es immer darum, die ja, Aufmerksamkeit nach innen zu wenden, zu sich selber. Und nicht in alles andere im Außen und sich da hochpushen zu lassen, sondern einfach bei sich selber zu sein und achtsam mit sich umzugehen. Und es muss nicht die Riesenmeditation von einer Stunde sein, kann natürlich, muss aber nicht. Es kann auch einfach diese 5-Minuten-Übung sein oder irgendwas, was dich in dem Moment erdet. Und es kann auch sein, dass du in deinen Garten rausgehst und da irgendwie in den Blumen rumbuddelst, weil du das total toll findest. Das kann auch Achtsamkeit sein. Achtsamkeit bedeutet immer, im Hier und Jetzt, in diesem Moment zu sein. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, im Jetzt und da achtsam mit sich selbst umzugehen. Und ich mache das in meiner Praxis so, dass ich das unglaublich individuell auf die Klienten anwende. Das heißt, ich habe Klienten, die sitzen vor mir und sagen, oh, ich meditiere schon jeden Tag und es hilft mir wirklich und überhaupt. Dann sage ich, okay, dann mach mal eine Meditationsreise genau zu dem Thema oder dann schau dir mal das an oder kombiniere deine Meditation mit oder mach da genau das. Ja, also so in die Richtung auch. Dann gibt es Menschen, die möchten das gerne mal ausprobieren. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, boah, mit dieser blöden Meditation mich da hinsetzen und dann irgendwie keine Gedanken, das geht gar nicht. Ja, ich weiß nicht, was die alle von mir wollen. Da gibt es natürlich auch andere Methoden. Ja? Es muss nicht jeder meditieren. Und da gibt es zum Beispiel diese Muskelentspannung. Ja, da kann man zum Beispiel ganz einfach jetzt mal mit der Hand probieren, wirklich hier mal einfach eine Faust machen und ganz doll zu drücken, so doll wie man kann. Da merkt man hier, der Arm zittert auch ein Stück weit, wenn man so doll drückt, und dann wieder loslassen. Und dann merkt man die absolute Entspannung in der Hand, im Arm. Und das nennt sich progressive Muskelrelaxation. Das kann man im ganzen Körper auch machen. Gibt es auch YouTube-Videos, Übungen dazu, was auch immer, damit man einfach da diese Muskelanspannung, Entspannung spürt. Und das bringt auch, das ist auch eine Art, ja, Achtsamkeitsübung. Es bringt einen auch ins Hier und Jetzt. Und dann gibt es zum Beispiel autogenes Training, wo dann gewisse Stellen schwer werden und wieder leicht werden. Und auch zum Beispiel geführte Meditationen. Auch da, man muss sich nicht hinstellen und dann so, okay, jetzt keine Gedanken, keine Gedanken, das ist auch ein Gedanke, keine Gedanken, das ist auch ein Gedanke.
Ja, das
Sondern du
funktioniert auch
kannst auch
nicht.
eine geführte Meditation machen, wo dir jemand eine schöne Geschichte erzählt und du wirst da durchgeführt. Also egal, was du tust und egal, wie du es tust, es ist super. Und wie oft sollte man das jetzt natürlich machen? Regelmäßig, aber nicht regelmäßig einmal im Jahr, sondern regelmäßig vielleicht so, je nachdem, wie es bisher bei dir war. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann fang vielleicht erstmal an mit einmal die Woche. Überfordere dich nicht selbst. Wir neigen oft dazu, uns selber zu überfordern und zu sagen, oh, ich kenne jetzt die Technik, das mache ich jetzt 5-mal die Woche. Und nach 2 Wochen haben wir keinen Bock mehr. Oder
Ja,
nach 2 Tagen.
läuft
Und
sich
dann
einfach so.
denken wir selber, wir haben jetzt versagt, weil wir schaffen das nicht, wir können das nicht, wir haben ja eh keine Disziplin. Und um nicht in dieses Fahrwasser zu kommen, versuch dich selber nicht zu überfordern, sondern fang klein an. Mach es erstmal einmal die Woche. Und wenn das ein paar Wochen gut funktioniert hat und es dir Spaß macht, dann mach es vielleicht 2-mal die Woche. So ganz langsam einfach steigern und Menschen machen unglaublich gerne Häkchen. Also wir haken total gerne irgendwas ab. Es reicht vollkommen aus, wenn man einen Schätzenzettel nimmt und da einfach oben hinschreibt, ich möchte mich entspannen und dann, keine Ahnung, 5 Punkte macht für die Woche oder 7 Punkte, je nachdem, wie man es gestaltet und dann halt ein Häkchen machen darf, wenn man es erledigt hat. Das ist für uns kognitiv eine totale Befriedigung. Und so ein Zettelchen reicht auch aus, um uns dann selber zu überlisten und dann zu sagen, oh, ich darf wieder ein Häkchen machen. Genau.
Ja, stimmt. Hast du recht. Prima. Ja, welche praktischen Schritte empfiehlst du, um das Unterbewusstsein zu erforschen und zu heilen?
Oh, das ist schwierig. Also, der erste Ansatz wäre eben die Selbstbeobachtung, dass man wirklich in das geht, was ich vorhin schon gemeint habe, dass man beobachtet, was sagt man eigentlich, was ist man eigentlich. Und meiner Meinung nach sind gute Methoden, um irgendwas, was da auch immer ist, wo man nicht so wirklich rankommt, das hochzuholen, wäre einmal EMDR oder Hypnose oder hypnosystemische Therapie. Irgendwas in die Richtung wären meiner Meinung nach Methoden, mit denen man eben ja, so unbewusste Dinge nach oben holen kann. Wohingegen das mit einer Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie schon auch möglich ist, aber einfach etwas länger dauert.
Ja, braucht seine Zeit. Ja. Ja, zum Abschluss, Franzi, welche Botschaft möchtest du den Teilnehmern unseres Kongresses noch mitgeben? Gibt es noch was Wichtiges aus deiner Sicht, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Also ich glaube, wir haben sehr viel besprochen und wir haben auch sehr viele praktische Tipps schon gegeben.
In jedem
Aber
Fall.
was mir sehr wichtig ist, ihr seid nicht alleine. Ihr
Ja.
seid nicht alleine mit eurer Darmproblematik, ihr seid nicht alleine mit psychischen Problemen. Es gibt so viele Leute und es werden so viele Menschen tagtäglich krankgeschrieben wegen psychischen Problemen, dass es einfach sehr, sehr überhand nimmt. Und viele von denen sind heilbar. Man kann, es gibt einen Weg daraus. Und wenn sie auch nicht komplett heilbar sind, dann sind sie zumindestens ein großes Stück verbesserbar. Und du kannst einfach, ja, wenn du es angehst und wenn du es angehen möchtest, kannst du dein Leben zum Positiven verändern. Du musst es nur wollen.
Das ist doch ein super Abschlusssatz. Prima, Franzi. Ja, liebe Kongressteilnehmer, mein Anliegen ist es, euch hier hochwertige Inhalte zu bieten. Lasst mich gerne wissen, ob das gelungen ist. Nutzt das Kommentarfeld unter dem Video und habt etwas Geduld mit mir, bis ich euch antworten kann. Aber jeder Kommentar wird von mir persönlich gelesen und nach Möglichkeit auch beantwortet. Bitte gebt mir nur einfach etwas Zeit dafür. Kann sein, dass einfach viel in einem Moment kommt. Aber nach und nach kommt es schon. Ja, und es ist schön zu sehen, dass unsere Darm- und Seele-Community immer größer, immer beständiger und immer stabiler wird. Es geht hier nicht nur um diesen Kongress, es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass Menschen sich gegenseitig mit ihrem Wissen bereichern, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir immer wieder Anregungen geben können, die uns in unserem Alltag oder die wir in unserem Alltag umsetzen können. Kommt in unsere Telegram-Gruppe Darm und Seele, damit wir uns auch dort austauschen können. Schreibt da rein. Das soll keine Einbahnstraße sein. Lasst uns alle miteinander kommunizieren. Von dem heutigen Interview nimm dir einfach das, was zu dir passt. Es gibt viele Wege nach Rom, wie ein altes Sprichwort so schön sagt. Finde deinen Weg, finde deine Mitte zu mehr Gesundheit, Vitalität, Wohlbefinden. Und wenn dir das heutige Video-Interview hier helfen konnte, dorthin zu kommen, bin ich glücklich und zufrieden, dann ist viel erreicht. Ich freue mich über jede Wertschätzung meiner Arbeit und sage Danke. Danke, dass du da bist. Jeder Einzelne ist wichtig. Hilf gerne mit, dass wir hier eine große Gemeinschaft werden. Danke, danke, dass auch du heute wieder hier warst. Danke dir, liebe Franci, für diese wertvollen Antworten und für dein Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit. Die Psyche ist extrem wichtig. Es reicht nicht, nur am Körper rumzuschrauben. Das wird durch dein Interview hier immer wieder klar. Danke. Liebevolle Grüße zum Wohle allen Lebens, Jutta Mohr mit Franci Streit.
Dankeschön und viele Grüße an alle und viel Spaß noch im Kongress.
Vielen Dank.
Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid beim Kongress Darm und Seele von der lieben Jutta Mohr. Ich hatte die Ehre, gerade mit ihr ein wundervolles Interview zu führen zum Thema Psychotherapie. Ich erkläre ein bisschen den Unterschied zwischen den ganzen Psy-Berufen, Psychologe, Psychiater, Heilpraktiker, Psychotherapie und so weiter. Ihr werdet danach genau wissen, wo die Unterschiede liegen. Außerdem erkläre ich euch, wie ihr bei Ängsten, bei Stresssituationen reagieren könnt, wie ihr wieder eine glücklichere Beziehung führen könnt, nachdem eure Darmproblematik das vielleicht etwas eingeschränkt hat. Und außerdem gibt es ganz viele hilfreiche Tricks, Tipps und Übungen, die ich euch für euren Alltag verrate. Alles Liebe, eure Franci.